Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen. Im Studio ist Christian Röther. Pazifismus ist ein Loser und vom Scheitern besiegt. Das ist eine Textzeile der Berliner Rapperin Suki. Die ist schon ein paar Jahre alt, passt aber gerade womöglich besonders gut in einer Zeit, in der viele der Meinung sind, dass man keine andere Wahl habe, als den Pazifismus mit Panzern zu verteidigen. Sogar in den sogenannten Friedenskirchen liebäugelt man inzwischen mit schweren Waffen. Mehr dazu gleich, hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Danach geht es bei uns noch um Anti-Judaismus in christlichen Bibelauslegungen und um Straßenprediger in Uganda. Morgen startet in Stuttgart der Katholikentag und wenn man online in das Programm hineinschaut und dort die Suchfunktion nutzt und tippt dort Pazifismus ein, dann steht da, es konnten leider keine Veranstaltungen zu den angegebenen Suchkriterien gefunden werden. Es sind gerade keine einfachen Zeiten für den Pazifismus, spätestens seit Russland die Ukraine angegriffen hat. Über was der Katholikentag stattdessen diskutiert, das hören Sie am Donnerstag und Freitag hier bei Tag für Tag. Jetzt schauen wir erstmal auf die evangelischen Friedenskirchen. Die sind aus der Täuferbewegung entstanden und haben eine lange Tradition der Gewaltlosigkeit, mit Ausnahmen muss man sagen. Wie die Friedenskirchen sich heute positionieren, das hat Thomas Klatt recherchiert.
Die Täufergemeinden, etwa Mennoniten, Hutterer oder Quäker, werden seit dem 19. Jahrhundert als Friedenskirchen bezeichnet. Sie bekennen sich zur Gewaltlosigkeit und gegen den Kriegsdienst. Im Prinzip. Aber so einfach ist das nicht. Beispiel Mennoniten.
Dass es die Mennoniten nicht gab und schon im 16. Jahrhundert es nicht nur Täufer gab, die komplett den Wehrdienst ablehnten, sondern eben auch sagte, es kann gewisse Situationen geben, wo vielleicht ein täuferischer Christ auch mal zur Waffe greifen muss, sich verteidigen. Das war meist dann eher nur die Verteidigung, die erlaubt war.
Sagt Astrid von Schlachter, Leiterin der Mennonitischen Forschungsstelle und Mitarbeiterin an der Arbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen an der Universität Hamburg. Die Mennoniten gehen auf den aus Friesland stammenden Theologen Menno Simons zurück. Seit dem 16. Jahrhundert stand das Friedenszeugnis bei den Mennoniten im Vordergrund.
Wenn man es richtig anschaut, waren die Motive der Täufer bis ins 19. Jahrhundert, war meist, ich möchte nicht zur Waffe greifen. Und erst im 19. Jahrhundert differenziert sich es ein bisschen aus. Einerseits, dass man merkt, dieses Friedenszeugnis ist für die Gesellschaft auch wichtig. Also vorher wurde das fast gedacht ohne die Gesellschaft, nur für uns. Wir wollen das Privileg haben, keinen Wehrdienst leisten zu müssen. Und im 19. Jahrhundert wird es dann eigentlich erst richtig gesellschaftlich gedacht. Wir haben der Gesellschaft was zu sagen. Mit unserem Friedenszeugnis.
Den Kriegsdienst verweigern. Auch dafür wurden die Mennoniten und andere Täuferbewegungen bis ins 19. Jahrhundert verfolgt und unterdrückt. Allmählich allerdings, und das nennt von Schlachter die blinden Flecken der Täufergeschichte, wurden die eigenen Grundsätze aufgegeben.
Gleichzeitig gibt es eine Gegenbewegung im 19. Jahrhundert, dass nämlich diese Täufer, die Mennoniten zu der Zeit, es eigentlich leid waren, immer die Verfolgten, die Abgesonderten, die Ausgegrenzten zu sein. Und man hat sozusagen dafür, dass man gesellschaftlich anerkannt war, dieses Friedenszeugnis aufgegeben. Dann eben auch ist man bereit gewesen, zur Waffe zu greifen. Das heißt, die Mennoniten sind im 19. Jahrhundert tatsächlich auch von der Politik, von den Politikern aufgefordert worden, ihre Wehrlosigkeit aufzugeben.
Nach 300 Jahren wurde der täuferische Pazifismus relativiert. Im Grunde aufgegeben. Es seien vor allem die wirtschaftlich erfolgreichen Mennonitengemeinden, etwa in Krefeld oder Hamburg gewesen, die längst im Bürgertum integriert waren. Wer dazugehören wollte, der sollte zum Militär gehen dürfen. Mennoniten kämpften dann auch in den Napoleonischen Kriegen, im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Auch in der Ukraine.
Dort in den Regionen, die jetzt natürlich mitten im Mittelpunkt stehen, dort haben sich mennonitische Gruppen angesiedelt. 1933 kann man das in den mennonitischen Zeitungen ganz gut lesen. man setzt sehr viel Hoffnung in Adolf Hitler und die NS-Regierung. Dass Mennoniten eben dort in der SS beispielsweise mitgeholfen haben, die ja sehr, sehr starke und sehr breit angesiedelte jüdische Bevölkerung in Saporoschje und der Gegend dort zu töten. Also da gibt es ganz, ganz üble Berichte und die tatsächlich auch an der Schießung beteiligt waren.
Täuferchristen also, die ihre Friedenstheologie aufgaben und sich an Verbrechen der Nationalsozialisten beteiligten. Zumindest in Deutschland habe es bei den Mennoniten nach dem Krieg eine Rückbesinnung auf das ursprüngliche Friedenszeugnis aus dem 16. Jahrhundert gegeben.
Durch die deutschen Mennoniten ist nach 1945 ein Ruck gegangen und man hat dieses Friedenszeugnis neu gelernt. Man muss sagen, durch sehr, sehr starken amerikanischen Einfluss, dass amerikanische Mennoniten nach Deutschland gekommen sind und dieses Friedenszeugnis wieder unter die Mennoniten in Deutschland gebracht hat. Momentan sind wir eben in dem, dass wir nach 1945 das Friedenszeugnis wieder gelernt haben und es auch sehr engagiert und sehr selbstbewusst vertreten, auch heute. Der Pazifismus, das ist keine leichte Position momentan.
So würden gerade jetzt im Ukraine-Krieg Mennoniten und andere kleine Friedenskirchen versuchen, ein Zeugnis dafür zu geben, dass man im Krieg der Gewaltspirale etwas entgegensetzen müsse. Gerade weil die Friedenskirchen selbst leidvoll erfahren haben, was es bedeutet, wenn man sich der Logik des Krieges unterwirft und nicht theologisch dagegen hält. Das bedeutet nun aber nicht einen primitiven Pazifismus, sagt Jens Spangenberg, seit 30 Jahren baptistischer Pastor in Bremen. Die Baptisten sind seit dem 17. Jahrhundert ein späterer Zweig der Täuferbewegung.
Es ist schon sehr deutlich, dass dieses friedensethische Zeugnis sehr stark aus den Täuferbewegungen kommt und auch bis heute die Relevanz deutlich macht und dass sie zumindest eine 500-jährige Reflexionsgeschichte dazu haben und von dort her auch keine simplen und naiven Antworten dazu geben. Es geht nicht um eine Art von, sag mal, blind unreflektierten Pazifismus. Und natürlich gibt es immer eine Diskussion zu Fragen.
Eine pazifistische Ergebenheit und Wehrlosigkeit gegenüber dem russischen Aggressor, wie jetzt deutsche Intellektuelle in einem offenen Brief gefordert haben, lehnt er als baptistischer Pastor jedenfalls ab.
Es gibt eine Art von ideologischer Friedenserwartung, die das Leben nicht mehr respektiert. Und das Leben ist höher als die Ideologie, also wenn es ideologisch wird, eine gewisse Friedensvorstellung. Es muss möglich sein, Leben zu schützen. Und es geht nicht um eine Art von Ergebenheit, egal wie mir aggressiv gegenübergetreten wird.
Einfache Antworten gibt es also nicht. Aber die Täufer und Friedenskirchen sollten mit ihrer 500-jährigen Friedenstheologie gehört werden. Zumindest in den großen Landeskirchen unter dem Dach der evangelischen Kirche in Deutschland. Das fordert Andrea Strübind, Kirchenhistorikerin an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg.
Dass man das Täufertum als integralen Bestandteil der Reformation anerkennt und nicht als Sondergruppe oder Randgruppe oder Wildwuchs oder wie jahrhundertelang nach dem Verdikt von Martin Luther als Schwärmer.
Als pazifistische Schwärmer wollen sie nicht gelten, die sogenannten Friedenskirchen. Thomas Klatt berichtete. Christlicher Antijudaismus, also Hass und Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden, begründet aus dem christlichen Glauben heraus. Das hat jahrhundertelang das Christentum geprägt und tut es teils bis heute. Und es hat auch wesentlich beigetragen zum modernen Antisemitismus. Ein bekanntes Beispiel ist die Behauptung, die Juden hätten Jesus getötet, seien also allesamt Gottesmörder. Dazu gibt es inzwischen zum Glück viel christlichen Widerspruch. Andere antijüdische Positionen im Christentum, die seien aber lange nicht so gut aufgearbeitet. Das sagt die evangelische Theologin Ulrike Metternich. Ein Beispiel, die vermeintlichen Rollen von Frauen in Judentum und Christentum. Meine Kollegin Mechthild Klein meldet sich jetzt von der dunklen Seite.
Es gibt eine dunkle Seite in der christlichen Theologie. In Teilen der Bibelauslegung wird das Judentum verunglimpft. Diese antijudaistische Auslegungstradition der Heiligen Schrift reiche schon viele Jahrhunderte zurück. Das sagt die evangelische Theologin Ulrike Metternich. Sie forscht seit Jahrzehnten über das Thema. Ihrer Meinung nach wirkt diese Tradition bis in die heutige Zeit hinein. Die biblischen Geschichten müssten anders erzählt werden, damit sie nicht in eine Gegnerschaft zu den Juden führten. Das wäre auch Thema für den Schulunterricht und die Fortbildung.
Denn eine christliche Theologie ohne Antijudaismus entzieht auch dem säkularen Antisemitismus ein gutes Stück weit den Boden. Und ich denke, das ist ganz besonders heute dringend wichtig. Denn nicht die biblischen Texte sind antijudaistisch, sondern ihre Kommentierung.
Doch den Antijudaismus muss man erstmal erkennen und demaskieren. Denn oft stehe dieser nicht direkt in der Bibel, sondern vielmehr in der christlichen Kommentarliteratur. An einem Beispiel macht die Theologin das deutlich, der Heilungsgeschichte der Blutflüssigen. In der Bibel heißt es, dass die seit 12 Jahren an Blutfluss erkrankte Frau sich Jesus näherte, um geheilt zu werden. Von hinten fasste sie an seinen Kleidersaum und war sofort von der Blutung geheilt. Jesus merkte das und fragte, wer ihn berührt habe. Die Bibelstelle aus Markus Kapitel 5 endet so.
Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage.
Diese Bibelstelle wurde jahrzehntelang so interpretiert, dass die Frau mit ihrer Berührung der Kleider Jesu gegen ein jüdisches Gesetz verstoßen habe. Und sie gilt nach dieser Auslegung als unrein, weil sie Blutungen habe. Und mit dieser Berührung hätte sie auch Jesus verunreinigt. Doch weil Jesus die Frau nicht kritisiert, stellt er sich gegen die eigene jüdische Tradition. Heißt es in Kommentaren. So habe es auch die Theologin gelernt. Doch heute weiß sie, alles falsch. Einer, der solche Thesen vertrat, war der einflussreiche Theologe Walter Grundmann, der bis heute gelesen wird. Er verfolgte ein eigenes Interesse.
Walter Grundmann, geboren 1906, war ein einflussreicher Theologe und ein überzeugter Nazi. Er war Mitglied der NSDAP, aktives Mitglied der deutschen Christen. 1939 wurde er Direktor des sogenannten Instituts zur Erforschung jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben. Sein Ziel war eine Entjudung der Bibel. Nach 1945 lehrte Grundmann weiter und seine Kommentare werden bis heute zitiert.
Der Antijudaismus der Christen hat alte Wurzeln. Er findet sich schon in den Kommentaren der ersten christlichen Jahrhunderte. Was ist antijudaistisch, wenn menstruierende Frauen als unrein und wie Aussätzige behandelt werden? Es ist im Grunde ein Vorurteil über die jüdischen Gesetze. Die Interpreten wollen Jesus als über den jüdischen Gesetzen stehend präsentieren. Doch die antijudaistische Auslegungstradition dieser biblischen Episode legte auch den Grundstein für den Ausschluss von Frauen aus der Kirche. Bischof Dionysius aus dem 3. Jahrhundert verwehrt menstruierenden Frauen die Eucharistie, also die Teilnahme am Abendmahl Christi. Für Dionysius stand fest, dass die blutflüssige Frau eben nur den Saum von Jesu Gewand berühren durfte und nicht Jesus selbst, weil sie ihn sonst verunreinigt hätte. Folglich hätte nur derjenige Zutritt zu den heiligsten Dingen, der völlig rein sei an Leib und Seele, beziehungsweise nicht menstruiere.
Solche Texte legen das theologische Fundament für einen Ausschluss der Frauen aus dem Chorraum, dem Altar und dem Priesteramt und prägen unsere christliche Kultur bis heute. Während in der jüdischen Tradition menstruierenden Frauen der Zugang zum Tempel in Jerusalem verboten wurde, erweiterten jetzt die Kirchenväter dieses Verbot auf jeden Gottesdienstraum.
Es gibt ein jüdisches Gebot für Menstruierende im Judentum, aber mit anderem Inhalt. Menstruierenden werde nur der Zugang zum Tempel verboten, nicht den zu Synagogen. So wie auch den Männern verboten ist, die einen Samenerguss hatten oder unter anderen Ausflüssen litten. Das neue christliche Auslegungsmuster ignoriert das und baut Vorurteile auf, dass die jüdische Frau während ihrer Menstruation vom gesellschaftlichen Leben isoliert gewesen sei.
Damit wird das Judentum und das jüdische Gesetz als Negativfolie verwendet, um angeblich sehr viel frauenfreundlicheres Verhalten Jesu darzustellen. Diese Interpretation ist falsch. Eine solche antijudaistische Kommentierung der Geschichte ist ein echtes Auslegungshindernis. Die Heilungserfahrung der Frau gerät völlig aus dem Fokus.
Die Kirchenväter haben die Zeichen der Bibel stets als allegorisch gelesen. Aber wenn es die Frauen betraf, hätten sie das nicht gemacht, legt Metternich dar. Und das hat Folgen bis heute. Eines wird klar in Metternichs Vortrag. Der judenfeindliche Blick auf die Bibel hat wesentliche Inhalte der Evangelien verstellt. Wer die Bibel ohne diese abwertenden Kommentare liest, erhält ein anderes Jesusbild.
Mechthild Klein über christlichen Antijudaismus. Den Vortrag dazu hat die Theologin Ulrike Metternich an der Evangelischen Akademie Berlin gehalten. Uganda ist ein Land in Ostafrika. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Rund 45 Millionen Menschen leben dort. Und die allermeisten von ihnen gelten als christlich, mehr als 80% der Bevölkerung. Besonders groß sind die römisch-katholische Kirche und die anglikanische Kirche. Außerdem wächst auch die evangelikale Pfingstbewegung. Die ist bekannt für ihre Straßenprediger. Die prägen in Uganda inzwischen vielerorts das Stadtbild, was manche freut und andere ziemlich nervt. Eine Reportage von Felix Lill.
Wer Jesus Christus als seinen Retter anerkennt, möge jetzt den Arm heben. Was, hier hebt niemand den Arm? Dann habe ich ja noch viel Arbeit vor mir.
Viel Zeit für diese Arbeit hat er nicht. Alfred, ein sportlicher Typ Mitte 20, bleibt die rote Ampelphase an der Kreuzung der Ginger Road im Zentrum von Kampala. Dabei spielt ihm die morgendliche Rush-Hour in die Karten, weil die wartenden Autos dann auch bei grünem Licht kaum von der Stelle kommen. So lehnt sich der Mann mit der Bibel in der Hand in den kleinen Linienbus und redet weiter.
Jesus ist für uns gestorben. Wir müssen alle die Bibel lesen, damit wir besser durch diese harte Zeit kommen, damit wir nicht sündigen und damit wir eines Tages wiedergeboren werden. Fühlt euch alle in der Kirche des Pastors Kayanya in Kabaka willkommen. Dort habt ihr ein Zuhause.
Jeden Morgen tingelt Alfred hier zwischen den Autos entlang, getreu dem Glauben, dass er die Botschaft von Jesus Christus verbreiten muss.
Er ist witzig. Er macht das mit Humor. Andere sind viel ernster. Dann ist es schwieriger, ihnen zuzuhören.
Sagt Peter Senoga, der den Botschaften von Alfred eben ausgesetzt war. Der Taxifahrer kennt ihn schon von seinen morgendlichen Touren durch die Stadt, wenn Kampala regelmäßig im Verkehrschaos versinkt. Für den gläubigen Christen Peter Senoga kommt ein Straßenprediger wie Alfred da gerade recht.
Viele von uns müssen immer wieder daran erinnert werden, die Lehren des Christentums nicht zu vergessen. Ich gehe regelmäßig zur Kirche und ich bin, denke ich, ein guter Christ. Aber vor allem denen, die es manchmal nicht so ernst nehmen, helfen die Straßenprediger.
Straßenprediger wie Alfred sind überall in Kampala zu finden. Nur ist mit deren Arbeit nicht jeder glücklich. Emmanuel Kirunda, der Vorsitzende des Journalistenverbands von Uganda, hat sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt und berichtet:
Uganda ist eine Nation, die sehr spirituell ist. Wir haben das nationale Motto »Für Gott und mein Land«. Besonders die Vertreter der Pfingstbewegung nehmen sich das zu Herzen und sind auf den Straßen aktiv. Für sie gehört das lautstarke Predigen zum täglichen Geschäft. In Uganda sind sie längst Teil des öffentlichen Lebens geworden. Und es gibt diejenigen, die sich über ihre Anwesenheit auf der Straße freuen. Aber anderen ist das Ganze eher unangenehm. Die Prediger sind verantwortlich für eine Menge Lärm auf der Straße.
Oft stehen sie mit Megafon oder Mikrofon und großen Lautsprechern an den Straßen. So fühlten sich zuletzt immer mehr Menschen genervt. Im März stellte Hudu Hussein, ein hoher Regierungsvertreter für lokale Angelegenheiten in Kampala, den Straßenpredigern sogar ein Ultimatum. Damit im oft wuseligen und lärmigen öffentlichen Leben der Hauptstadt mehr Ordnung herrsche, sollten die Straßenprediger binnen 30 Tagen ihre Plätze räumen und so für Ruhe sorgen. Ein Machtkampf zwischen Bürokratie und evangelikalen Christen begann, der rasch mit einem klaren Ergebnis endete.
Die Straßenprediger fanden die Anordnung unfair, da die Verfassung die Religionsfreiheit garantiert. Es gefällt nicht jedem, dass sie so laut sind, das ist schon klar. Aber das Vorhaben von Hudu hatte keinen Erfolg. Am Ende war es Hudu Hussein selbst, der seine Stellung räumen musste. Er ist jetzt in eine andere Region von Uganda versetzt worden.
Der Behördenmann hatte sich offenbar mit den Falschen angelegt. Zu denen, die Kampfansage von Hudu Hussein für vermessen hielten, gehört Jackson Sinyonga, der Gründer der Christian Life Church in Kampala, einer evangelikalen Kirche. Der im Land einflussreiche Pastor ist zugleich Chef des größten privaten Medienkonglomerats um den Radiosender Top Radio Uganda.
Sie sind nie ein großes Problem gewesen, vielleicht ein Lärmproblem. Aber die Straßenprediger sind eigentlich nur dazu da, die Leute zum Lesen der Bibel zu ermutigen. Und sie müssen die Menschen ja ständig daran erinnern.
Die wahren Probleme im Land, findet Jackson Sinyonga, seien andere.
Die Verbindung der Lehren von Jesus Christus mit Hexerei ist ein großes Problem. Wir leben hier in einer Zeit, in der sich Leute als Kirchenführer ausgeben und Menschen ausnutzen. Sie sagen den Leuten, dass sie für sie beten und dann lassen sie sich dafür bezahlen. Oder sie sagen Frauen, dass sie für deren Läuterung Sex mit ihnen haben müssten. Oder was auch immer. Das sind die dringenden Themen hier.
Dass Menschen sich als Kirchenführer ausgeben, um Gläubige auf diese Art auszunutzen, ist aus Sicht anderer Beobachter eher ein Randphänomen. Doch Sinyongas Mediengruppe hat sich dem Kampf gegen die von ihm sogenannten Fake-Priester verschrieben. Die lauten Straßenprediger, die wie Sinyonga oft der Pfingstbewegung angehören, sieht er als Komplizen in diesem Kampf. Von den Straßen kriegt man die lauten Jünger Jesu offenbar nicht mehr weg. Und viele in Kampala freut das. So zum Beispiel Robert Busiku, der wie Peter Sinoga als Taxifahrer den ganzen Tag quer durch Kampala fährt.
Ich finde es sehr gut, dass diese Leute jetzt bleiben dürfen. Sie haben mir persönlich schon geholfen. Ich bin durch sie ein besserer Mensch geworden. Vor einigen Jahren hatte ich ein Unternehmen, wollte meine Mitarbeiter nicht bezahlen und behandelte meine Frau schlecht. Dann ging ich pleite und meine Ehe scheiterte. Ich wusste nicht mehr, wie es weitergehen soll.
Während er durch den rumpeligen, schleppenden Abendverkehr von Kampala navigiert, erklärt Robert Busiku, was ihn gerettet habe. Eine Kirche natürlich.
Heute bin ich praktizierender Christ. Ich bin Teil der Pfingstbewegung. Und mir geht es wieder besser. Ich fahre Taxi, verdiene mein Geld. Diese Menschen auf der Straße sind sehr wichtig. Einige von ihnen sind auch wiedergeboren.
Woran man merke, dass jemand wiedergeboren ist, kann Robert Busiku nicht genau erklären. Man spüre es irgendwie. Und Busiku will selbst einmal so werden wie diese Prediger auf der Straße. Aber noch sei er nicht bereit.
Mir fehlt es noch an Selbstvertrauen und mein Englisch ist doch nicht so gut wie ihres. Aber ich würde irgendwann auch gern auf der Straße predigen und die Botschaft Jesu an alle verbreiten. Diejenigen, die das auf der Straße machen, sind die allerbesten ihres Fachs. Von meiner Kirche aus gehe ich immerhin schon in Krankenhäuser und predige dort.
In Krankenhäusern christliche Botschaften zu verbreiten, sei viel einfacher als auf der Straße, erklärt Robert Busiku. Denn da können diejenigen, die die Predigten empfangen, nicht einfach weglaufen oder bei Grün weiterfahren.
Felix Lill war das und berichtete aus Uganda. Hier im Deutschlandfunk geht es nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Sprechstunde. Da geht es heute um das Verhältnis von Ärztin und Patient und um die Frage, wie überbringen Ärzte schwierige Nachrichten. Das war Tag für Tag. Verantwortlicher Redakteur war Benedikt Schulz. Ich bin Christian Röther. Schön, dass Sie dabei sind.